Hier ist Radio DARC, die Stimme des Deutschen Amateurradioclubs e.V. Sie hören unsere wöchentlichen Sendungen über Kurzwelle, auf UKW, auf DAB+, sowie per Webstream und als Podcast. Auf Kurzwelle empfangen Sie uns immer sonntags um 11 Uhr Lokalzeit auf 9670 kHz aus Wooferton, England, sowie auf 6070 kHz. Wiederholungen gibt es täglich um 20 Uhr Lokalzeit auf 3955 kHz. Wir wünschen unseren Hörerinnen und Hörern in ganz Europa und dem Nahen Osten gute Unterhaltung mit Meldungen und Berichten aus der Welt der Funktechnik sowie störungsfreien Empfang mit S9++. Hallo und herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer. Hier ist wieder Radio DARC, das Technikmagazin, wo sich alles um Funktechnik dreht. Wir begrüßen Sie zur ersten Sendung im neuen Jahr 2026 und diese trägt die laufende Nummer 569. Und kaum zu glauben, in diesem Jahr sind wir schon 12 Jahre für Sie jede Woche on air mit News und Berichten aus der spannenden Welt des Amateurfunks. Ich bin Cody Farin und werde Sie durch das Programm führen. Ich wünsche Ihnen ebenso wie alle Redaktionsmitglieder ein gutes neues Jahr. Und traditionell dazu gehört natürlich in jedem neuen Amateurfunkjahr auch der musikalische Neujahrsgruß schlechthin. Hier sind die großen Vier aus Schweden. Hier sind ABBA mit Happy New Year. No more champagne, and the fireworks are through. Here we are, me and you. Yesterday, now's the time for us to say Happy New Year, Happy New Year. We might as well lay down and die.
News aus dem DARC. Wissen, was los ist im Verein.
Heute mit diesen Themen. Der DARC wünscht ein gutes neues Jahr. Keine Duldungsregelung mehr für Lizenzklasse E. Deutsches Museum in München feiert 100-jähriges Bestehen und HF-Referat veröffentlicht neuen, vereinfachten Bandplan. Am Mikrofon Conny Farren. Das abgelaufene Jahr 2025 war für den Deutschen Amateurradioclub erneut voller spannender Ereignisse, interessanter Projekte und bereichernden Begegnungen. Wir haben als Großverein mit mehr als 30.000 Mitgliedern gemeinsam das 75-jährige Bestehen gefeiert. Dies zeigte, wie stark, lebendig und zukunftsgerichtet unsere Amateurfunkgemeinschaft ist. Ein Meilenstein war der Start des Remote-Projekts, das nach intensiver Vorbereitung Fahrt aufnahm und die Teilnahme am Amateurfunkdienst ohne eigene Antenne über das Internet ermöglicht. Ob für Funkamateure ohne eigene Antennenstandorte, für Menschen in städtischen Wohnsituationen oder für jene, die einfach neue Betriebsformen ausprobieren möchten, das Projekt zeigt, wie moderne Technik und traditionelle Funkleidenschaft etwas Neues schaffen können. Ein Beispiel für die stetige Weiterentwicklung im Amateurfunk. Radio DARC. Das Programm, das Sie gerade hören, geht mit seiner 569. Ausgabe nunmehr in sein 12. Sendejahr und wird nach wie vor jede Woche rein ehrenamtlich von einem nicht professionellen Team zusammengestellt. Nach dem Ende der Kurzwellenstation in Moosbrunn haben wir mit Wooferton in England einen neuen Sendepartner gefunden, der in Mitteleuropa und weit darüber hinaus mit hervorragendem Signal zu empfangen ist. Ein Blick in das vor uns liegende Jahr 2026 ist sehr vielversprechend. Ein Höhepunkt wird der 7. Funktag in Kassel sein, der sich längst zu einem sehr beliebten Frühjahrsevent unseres Hobbys entwickelt hat. Ebenso spannend ist die neue Messestruktur rund um die Funkfachmesse Ham Radio. Parallel wird erstmals die Astro stattfinden, eine neue Ausstellung, die Weltraum, Technik und Amateurfunkinteressen sinnvoll verbindet und zusätzliche Besuchergruppen ansprechen dürfte. Schnittmengen haben wir viele, vom Satellitenfunk über ARIS-Kontakte bis hin zu Erde, Mond-Erde. Auf die Symbiose beider Messen freuen wir uns schon jetzt. Ein zentraler Schwerpunkt im neuen Jahr wird zudem die Intensivierung unserer MINT-Kooperation mit dem Verband der Elektrotechnik sein. Gemeinsam mit Partnern aus Bildung und Wissenschaft möchten wir jungen Menschen den Zugang zu Technik experimentieren und Funkpraxis erleichtern. Ein unverzichtbarer Beitrag zur Nachwuchsförderung. Der Amateurfunk ist mehr als nur ein technisches Hobby. Er ist ein Ort der Begegnung, der Freundschaft und des Wissensaustausches. Er fördert Kreativität, Problemlösungsfähigkeit und das Interesse an Technik. Nachdem im letzten Amtsblatt 2025 der Bundesnetzagentur keine Fortführung der Duldungsregelung für Funkamateure mit einer Lizenz der Klasse E verkündet wurde, sind die Befürchtungen nun Realität geworden. Seit dem 01.01.2026 dürfen die betroffenen Funkamateure auf 50 MHz nicht mehr senden. Während der Klasse A mit der novellierten Amateurfunkverordnung ab Mitte 2024 der Sendebetrieb im 6-Meter-Band dauerhaft gestattet wurde, gab es bei der Regulierungsbehörde gegenüber der Bitte des runden Tisches Amateurfunk leider kein Entgegenkommen, eine Anschlussregelung für die Klasse E ab 2026 zu finden. Denjenigen, die weiterhin das 6-Meter-Band nutzen möchten, bleibt somit nur der Ausweg, schnellstmöglich auf Lizenzklasse A hochzustufen. Darüber hinaus sind der RTA und damit der DARC weiterhin im Gespräch mit dem Bundesministerium für Digitales und Staatsmodernisierung und der Bundesnetzagentur, um zu dem Thema doch noch eine zufriedenstellende Lösung zu finden. Mit Sicherheit hat die laufende Verwaltungsgerichtsklage eines betroffenen OM gegen die seinerzeitige Aussetzung der Duldung im zweiten Halbjahr 2024 das Entgegenkommen der Bundesnetzagentur nicht gerade positiv beeinflusst. Auch im 70-MHz-Band bleibt die Situation unübersichtlich. Rein juristisch darf seit dem 01.01.2026 auch hier kein deutscher Funkamateur mehr senden, denn die aktuelle Duldung lief am 31.12.2025 aus. Der Entscheidungsprozess bezüglich einer Verlängerung ist hier noch nicht abgeschlossen. So wie es hier eine Klärung gibt, werden wir unverzüglich informieren. Das Deutsche Museum in München feierte im Jahr 2025 sein 100-jähriges Bestehen. Es ist eines der größten Wissenschafts- und Technikmuseen der Welt. Den Besuchern sollen in verständlicher Weise naturwissenschaftliche und technische Erkenntnisse möglichst lebendig nahegebracht werden. Dazu werden die geschichtlichen Entwicklungen der Naturwissenschaften und der Technik sowie deren Bedeutung für die technische und die gesellschaftliche Entwicklung präsentiert. In der Abteilung für Elektronik befindet sich seit vielen Jahrzehnten auch die Amateurfunkstation mit dem Rufzeichen Delta Lima 0, Delta Mike, die täglich von 11 bis 12 Uhr von Mitgliedern des DARC aktiviert wird. Im Jubiläumsjahr 2025 wurde es mit einem Sonderrufzeichen in die Luft gebracht. Unter Delta Lima 100 Delta Mike gelangen fast 10.000 Funkverbindungen in alle Welt. Damit wurde das Jubiläum gewürdigt. Das Deutsche Museum verfügt auch über einen eigenen Radiosender namens Radio Eule auf der Mittelwellenfrequenz 1500 Kilohertz. Dort sind rund um die Uhr wissenschaftliche und technische Programmbeiträge zu hören, die im gesamten Stadtgebiet von München empfangbar sind. Auch Radio DARC ist über diesen Sender zweimal täglich zu hören. Das HF-Referat des DARC hat einen neuen, vereinfachten Kurzwellenbandplan für Deutschland veröffentlicht, der sich an Funkamateure und Kurzwellenenthusiasten richtet. Dieser enthält unter anderem Angaben zu Frequenzen, Betriebsarten, maximalen Bandbreiten, Nutzungen sowie die zulässigen maximalen Sendeleistungen, aufgeteilt nach den jeweiligen Genehmigungsklassen in Deutschland. Grundlage waren dabei die Amateurfunkverordnung sowie der aktuelle Bandplan der IARU Region 1. Durch das Zusammenführen der wichtigsten Angaben aus Amateurfunkverordnung und IARU-Bandplan entstand eine übersichtliche Unterlage, die als Basisinformation ausgedruckt auf dem Stationstisch oder im Rucksack ihren Platz finden kann. Der vereinfachte Kurzwellenbandplan eignet sich auch für Besucher aus dem Ausland, um sich schnell einen Überblick über die Belegung der Kurzwellenbänder in Deutschland zu verschaffen. Das waren unsere heutigen Meldungen aus der Funkwelt für Sie. Unsere Welt erlebt momentan nicht gerade ihre besten Zeiten. Sie ist geprägt von Krisen, Konflikten und gesellschaftlicher Spaltung. Umso wichtiger ist, dass der Amateurfunk nach wie vor eine positive Rolle spielt. Er bringt Menschen über alle Grenzen zusammen und fördert Bildung und gegenseitiges Verständnis. Und helfen tut uns jetzt ganz sicher auch ein ermutigender Musiktitel aus den USA. Bette Midler veröffentlichte im Jahr 1990 den Titel From a Distance und traf damals den Nerv der Zeit. Der Kalte Krieg war zu Ende. Vielleicht wiederholt sich ja Ähnliches in diesem Jahr. From a distance the world looks blue and green and the snow-capped mountains white. From a distance the ocean meets the stream and the eagle takes to flight. From a distance there is harmony, and it echoes through the land. It's the voice of hope, it's the voice of peace, it's the voice. From a distance, we all have enough, and no one is in need. And there are no guns, no bombs, and no disease, no hungry mouths to feed. From a distance, we playing songs.
from a distance.
Kurzwellenpanorama. Interessantes für DXer und Kurzwellenhörer.
Zu Weihnachten 2025 konnten wir gleich zwei funktechnische Jubiläen feiern. Es geht nicht um irgendwas, nein, es geht um eine der bedeutendsten Erfindungen der Menschheit überhaupt. Die Rede ist natürlich von der drahtlosen Nachrichtenübertragung per Funk. Man mag sich gar nicht vorstellen, wie unsere heutige Welt aussehen würde, gäbe es die Funktechnik nicht. Dem kanadischen Erfinder Reginald Fessenden gelang Ende des Jahres 1900 erstmals nicht nur Morsezeichen, sondern auch Sprache drahtlos zu übertragen. Und im Jahr 1906 sendete er die weltweit allererste Rundfunksendung aus, ein kleines Weihnachtskonzert. Wir gehen der Spur dieses genialen funktechnischen Pioniers einmal genauer nach. Ein Beitrag von Michael Stang.
23. Dezember 1900. Vor 125 Jahren gelang dem kanadischen Erfinder Reginald Fessenden die drahtlose Sprach- und Funkübertragung.
Im Jahr 1876 erlebt der 10-jährige Reginald Fessenden eine Vorführung von Alexander Graham Bell, dem Erfinder des Telefons. Bell zeigt, dass man gesprochene Sprache über eine Leitung schicken kann. Ein gutes Vierteljahrhundert später gelingt das dem Italiener Guglielmo Marconi. Er überträgt Morsezeichen über den Ärmelkanal.
Das heißt Morsezeichen an, aus, an, aus, an, aus. Man kennt es. Da, da, dit, dit, dit. Aber Sprache ist ja etwas anderes.
Luise Allendorf-Höfer, Kuratorin für Nachrichtentechnik und Elektronik am Deutschen Museum in München.
Marconi hat sogenannte Knallfunkensender benutzt. Knallfunkensender, die funktionieren so wie ein kurzer Schlag oder ein kurzer Klingelschlag. Nur kurzzeitig an, wenn der Funken sich entlädt und ist dann wieder aus. Aber für Übertragung von Sprache braucht man eine kontinuierliche elektromagnetische Welle. Die gab es bis dahin noch nicht. Und Reginald Fessenden hat das aber erkannt, dass er eine kontinuierliche Welle braucht.
1900 trat Reginald Fessenden eine Stelle für das United States Weather Bureau an, dem Vorläufer des Nationalen Wetterdienstes. Er landete auf Cobb Island, einer kleinen Insel am Potomac River. Dort sollte er Techniken entwickeln, um Wettervorhersagen auf See und Land zu übertragen. Fessenden tüftelte an Knallfunkensendern. Mit diesen Geräten konnten über Funktelegrafie Morsezeichen drahtlos übertragen werden. Der Sender erzeugt durch einen Funkenüberschlag zwischen zwei Elektroden eine elektromagnetische Welle. Fessenden kam mit seiner Marke Eigenbau voran.
Ein Oszillator, den er da gebaut hat, ein Mikrofon, das er angeschlossen hat. Es gibt keine detaillierten Aufzeichnungen, es wird immer nur so umschrieben. Es ist wahrscheinlich ein Kondensator, eine Spule, die er entsprechend gewickelt hat und dann den Hochfrequenzschaltkreis so beeinflusst hat, dass er länger anstand als nur dieser eine impulsartige Knall, der beim Morsen passiert.
Kurz vor Weihnachten war es soweit. Die erste Sprachübertragung per Funk sollte zwischen jeweils zwei 15 Meter hohen Funktürmen ablaufen. Der Sender war Reginald Fessenden selbst.
Der Empfänger war ein Mr. Thiessen, das war sein Assistent.
Die Distanz betrug eine Meile, also gut 1,5 Kilometer. Am 23. Dezember 1900 startete das Experiment. Luise Allendorf-Höfer beschreibt die historische Szene.
Fessenden sprach über ein Mikrofon, über einen Modulator, der dann das Funksignal modulierte. 1, 2, 3, 4. Is it snowing where you are, Mr. Thiessen? If it is, telegraph back and let me know. Also, 1, 2, 3, 4. Schneit es bei Ihnen, Mr. Thiessen? Wenn ja, telegrafieren Sie zurück und lassen Sie es mich wissen. Und Mr. Thiessen telegrafierte zurück, yes.
Dieses Experiment gilt als Geburtsstunde des Radios. Bis zur ersten richtigen Live-Sendung mit großem Publikum sollte es noch bis 1906 dauern.
5 Jahre später, am Heiligabend dann, hat er dann die erste wirkliche Radiosendung ja selbst moderiert übertragen. Eine Radiosendung, in dem er die Händels Lago von einem Edison-Phonographen abspielte. Dann hat er Stille Nacht, Heilige Nacht auf der Geige gespielt und hat noch die letzte Strophe gesungen und seine Frau sollte noch aus der Bibel zitieren und seine Assistentin auch, also nochmal Sprache übertragen. Aber in meiner Quelle steht, dass sie dann vor Mikrofonangst stumm waren.
Die Übertragung ging an einige Schiffe, die vor der Ostküste lagen und bereits mit entsprechender Technik ausgerüstet waren, um die weihnachtliche Radiosendung zu empfangen. Die Übertragung für Sprache über ein Funkmedium sollte nur eine von vielen Erfindungen Fessendens sein. Mit hunderten Patenten beim US-Patentamt gilt er als einer der fleißigsten Erfinder aller Zeiten. Er gilt auch als einer der Männer, der die Schallortung unter Wasser vorantrieb, um Eisberge zu erkennen und mithilfe eines Echolots Tiefenortung zu betreiben. Reginald Aubrey Fessenden starb am 22. Juli 1932 auf den Bermudas. Auf seiner letzten Ruhestätte sind folgende Worte eingraviert.
By his genius distant lands converse, and men sail unafraid upon the deep.
Durch sein Genie kommunizieren ferne Länder miteinander und Menschen segeln ohne Angst auf den Meeren.
Ja, wie wahr, die Funktechnik veränderte die Menschheit. Wohl alle Menschen wären 1912 auf der Titanic gestorben, hätte es nicht die drahtlose Nachrichtenübertragung gegeben. Und auch diese Sendung gäbe es nicht mehr als 125 Jahre später. Was passt da besser als ein Titel von Chris de Burgh, und zwar Ship to Shore, ein Loblied auf den Seefunk.
Ship to shore, do you read me anymore? This line is bad and fading. Ship to shore, answer my call. Send me a signal, a beacon to bring me home.
Technik, Wissenschaft, Forschung. Interessantes mit Wolf-Dieter Roth.
Kleine Preisfrage. Was ist das jetzt? Bing, 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 bing. Ja, im Fernsehen wird das schnell beantwortet. Aber vielleicht habt ihr es auch so erkannt. Eine kaputte Neonröhre. Ah, schon mal falsch. Das heißt nicht Neonröhre, das heißt Leuchtstofflampe. Richtig ist auf jeden Fall Gasentladungslampe. Dazu zählen sie alle. Die Gasentladungslampen waren nach der Glühlampe das erste weit verbreitete und auch effizientere Beleuchtungsmittel. Die namensgebende Neonröhre ist tatsächlich mit dem Edelgas Neon gefüllt und leuchtet dann rötlich. Da ist das Glas durchsichtig. Das hat man in den 50er Jahren viel für Werbung hergenommen. Sieht man noch in alten Filmen. Insgesamt war das dann doch zu aufwendig. Diese Röhren mussten mit Hochspannung betrieben werden, haben dann auch immer ein bisschen geflackert. Und besonders hell waren sie nicht, dafür schön bunt. Gibt es auch mit Argon und mit anderen Edelgasen in dann etwas anderen Farben. Für Beleuchtungszwecke war das weniger geeignet, weil eben nur in einem Farbton, mit einer Spektrallinie. Anders wurde das dann mit der Quecksilberdampfentladung. Die wurde einerseits für Röhren benutzt, für Hochspannungsgleichrichterröhren, für Thyratrons und für andere Schaltröhren und andererseits eben für Leuchtstoffröhren. Hier gibt's auch wieder einen kleinen Unterschied. Das erste ist schon einmal, wie der Name sagt, Leuchtstoff. Quecksilberdampfentladung leuchtet nämlich hauptsächlich im ultravioletten Bereich. Das heißt, die leuchtet gar nicht, sondern man kriegt nur einen Augenschaden davon und Hautkrebs. Das ist jetzt nicht wirklich nützlich. Das wurde erst in dem Moment zur Beleuchtung interessant, wo man die Glasröhren mit Leuchtstoff beschichtet hat. Der wandelt dann das UV-Licht in sichtbares Licht um. Der Vorteil ist, wenn man die Leuchtstoffe mischt, dann kommt dabei sogar eine halbwegs normale Lichtmischung heraus. Am Anfang hat man gerne nur zwei Leuchtstoffe verwendet, dann hat die Lampe nur ein rötliches und ein grünliches Spektrum abgestrahlt. Das war dann dieses unangenehme Leuchtstofflampenlicht oder eben, wie die meisten gesagt haben, Neonröhrenlicht. Da hat man gar nicht gut gesehen, da hat man weder Farben gut gesehen, noch war es für Leute wie mich als Brillenträger angenehm, weil man dann oft irgendwelche Sachen mit Schattierungen in zwei Farben gesehen hat. Die besseren Leuchtstofflampen haben deswegen dann Leuchtstoffe mit drei Banden verwendet, also drei Lichtfarben, die sie bevorzugt ausstrahlen, Spektrallinien, die möglichst auch etwas verbreitert sind, damit das nicht so unangenehm wirkt. Die haben dann auch etwas höheren Wirkungsgrad gehabt. Generell haben die Leuchtstofflampen natürlich einen deutlich höheren Wirkungsgrad als Glühlampen. Sie sind seit 1938 damals von General Electric eingeführt worden und waren über Jahrzehnte eigentlich das typische Arbeitsplatzbeleuchtungslicht. Sehr nervig war das Verhalten, wenn sie zum Ende der Lebensdauer kamen. Die ist zwar deutlich höher als bei Glühlampen, Glühlampen haben so 1000 Stunden Lebensdauer, Leuchtstofflampen haben 10.000 oder auch 20.000. Aber dieses Geräusch, das wir am Anfang des Beitrags hatten, denn die ursprüngliche Technik war etwas primitiv. Da gab es eine Vorschaltdrossel, die hat den Strom begrenzt und dann einen Glimmstarter. Die Leuchtstofflampe ist nicht wie die Leuchtstoffröhre, dass sie mit Hochspannung gestartet wird, sondern da will man mit Netzspannung auskommen. Da kommt keine höhere Spannung vor. Damit das Ganze funktioniert, ist das dann aber keine Kaltkathodenröhre mehr, sondern eine Röhre mit einer geheizten Kathode. Oder besser gesagt sogar mit zweien, denn sie wird ja mit Wechselstrom betrieben. Beim Einschalten werden diese Kathoden dann kräftig geheizt. Das sieht man dann daran, dass die Röhre an beiden Enden aufleuchtet. Und dann wird diese Überbrückung, die die Kathoden heizt, aufgehoben. Dann macht's Ping und die Röhre zündet durch und leuchtet. Dieser Glimmstarter ist seinerzeit wieder eine Röhre, in dem Fall dann eine Kaltkathodenröhre mit Neongas, aber zusätzlich einem Bimetallkontakt. Das funktioniert dann also so, dass erstmal die Neonentladung startet, das heißt, dieser Starter leuchtet auf. Dabei wird das Bimetall heiß. Wenn das Bimetall heiß wird, biegt sich's durch und schließt den Starter kurz. Und damit werden dann die Kathoden der Leuchtstofflampe geheizt. Dabei kühlt das Bimetall ab und öffnet wieder und dann zündet die Röhre durch. Wenn's denn eben funktioniert. Das Ganze ist ja doch eine etwas wackelige Angelegenheit und deswegen ist das immer so ein Geflackere gewesen, wenn man Leuchtstofflampen eingeschaltet hat. Und das Einschalten geht auch auf die Lebensdauer, dazu gleich mehr. Wie schon gesagt, das Lästige bei den Leuchtstofflampen ist eigentlich das Einschalten mit diesem entsetzlichen Geflacker. Und dabei werden Leuchtstofflampe und Starter auch sehr stark belastet. Deswegen sollte man Leuchtstofflampen gar nicht so oft ein- und ausschalten. Dabei werden sie mehr verbraucht als im Betrieb. Bei so einem Start wird eigentlich die Kathode sehr stark belastet. Das verbraucht dann eben die Lampe. Irgendwann ist die Kathode verbraucht und dann geht dieses Geflacker los. Dann zündet sie der Glimmstarter. Es reicht aber nicht, dass sie anbleibt, sie geht wieder aus, der zündet erneut und dabei werden dann Röhre und Starter in kürzester Zeit schnell verbraucht. Irgendwann glimmt das Ganze dann nur noch vor sich hin und verbraucht sinnlos Strom, kann sogar durch Überhitzung zu Bränden führen. Es ist deswegen sinnvoll, eine defekte Leuchtstofflampe sehr schnell damit auszuschalten, dass man sie aus der Halterung dreht. Das kann man auch so machen, dass sie einem dann nicht gleich entgegenfällt. Und damit ist das nervige Geflacker weg und auch die Gefahr, dass das Ganze überhitzt. Später wurde das ganze System noch verbessert. Von ursprünglich 12 mm Durchmesser ist man runtergegangen auf 8 mm. Das spart dann schon einmal. Und später auch auf 5 und 4 mm. Diese Entladungen sind dann allerdings instabiler, deswegen gab es die ursprünglich nicht. Die laufen mit diesem Primitivsystem mit Drossel und Starter nicht mehr. Da braucht's dann elektronische Vorschaltgeräte. Die haben dann aber auch den Vorteil, dass es nicht mehr so flimmert und der Wirkungsgrad höher ist und auch die Lebensdauer der Lampe, die des Vorschaltgeräts nicht unbedingt bei so einer Drossel passiert eigentlich kaum etwas. Ein elektronisches Vorschaltgerät fällt natürlich auch schon mal aus. Ein Nachteil für Funkamateure ist, dass die Funkstörungen eventuell höher sind beim elektronischen Vorschaltgerät, weil das ja dann so Frequenzen von 50 kHz erzeugt. Und wenn die Inverter, die dazu verwendet werden, nicht ordentlich entstört sind, natürlich auch Störungen. Inzwischen dürfen aber Leuchtstofflampen gar nicht mehr produziert und verkauft werden. Warum? Ja, Quecksilberdampf. Das ist halt schon ein Problem. Man hat zwar im Laufe der Jahre das Quecksilber, das in der Lampe sein muss, reduzieren können. Anfangs musste das mehr sein, weil sich immer mehr davon abgesetzt hat am Glas. Später hat man das Glas so beschichtet, dass das nicht mehr so stark passiert. Trotzdem, es muss immer Quecksilber drin sein. Es ist nun mal eine Quecksilberdampfentladung. Quecksilber ist giftig und diese Lampen gehen auch mal kaputt. In den berühmten Energiesparlampen ist das häufig passiert, wenn die Leuchte umgefallen ist. Dann haben die Leute die Brösel meistens auch noch mit dem Staubsauger aufgesaugt. Das ist dann das Schlimmste, was man machen kann. Denn dann wird das Quecksilber vom Staubsauger aufgesaugt und durch den Filter gepustet und damit schön gleichmäßig in der Wohnung verteilt. Spätestens beim Recycling müssen die Lampen ja aber irgendwie zerlegt werden und spätestens dann wird Quecksilber frei. Und deswegen will man diese ganze Technik inzwischen nicht mehr haben. LEDs haben ohnehin einen besseren Wirkungsgrad als Leuchtstofflampen. Und die heutige Lösung ist eigentlich, wenn man Leuchten hat, für die nun einmal Leuchtstofflampen vorgesehen sind, so gibt es LED-Röhren, die man dann direkt da einsetzen kann, die also mechanisch dasselbe Format haben. Das geht dann gerade bei den älteren Geräten recht einfach. Man muss nur die defekte Leuchtstofflampe raustun, so eine LED-Röhre reintun und auch noch den Starter austauschen, der wird dann nämlich überbrückt. Die LED-Lampe muss ja nicht mehr gezündet werden. Man darf das allerdings nicht vergessen und irgendwann nochmal eine im Keller gefundene Leuchtstofflampe einbauen. Die geht dann kaputt, wenn der Starter nicht mehr da ist und überbrückt ist und zündet auch nicht. Also dieser Umbau ist eigentlich endgültig. Die LED-Röhren halten wesentlich länger. Die flackern dann auch nicht beim Einschalten. Die Leuchtstofflampen mit dem elektronischen Vorschaltgerät flackern normalerweise auch nicht. Aber die LED kommt dann halt ohne Quecksilber aus und damit ist das die zukunftssichere Lösung. Also wer nicht noch lauter Leuchtstofflampen im Keller stehen hat, der wird die ohnehin gegen LED-Röhren austauschen, wenn sie nicht mehr funktionieren. Es gibt aber noch eine andere Gasentladungslampe, die weiterhin aktuell ist. Dazu gleich mehr.
Cause I've been on my way.
die jahrzehntelang führende Lampentechnik, die Quecksilberdampfentladung mit Leuchtstoff. Die Leuchtstofflampe ist Vergangenheit. LEDs haben einen besseren Wirkungsgrad, sind besser für die Umwelt und sind einfacher anzuwenden. Man muss nicht mehr solche Röhrenbauformen bauen. Das wird eben eigentlich nur noch gemacht, um Leuchtstofflampen auszutauschen. Es flackert nicht mehr beim Einschalten und es leuchtet sofort. Und die LEDs sind auch nicht so kälteempfindlich. Leuchtstofflampen sind bei Kälte nicht gut angelaufen. Bei den ganz alten Typen mit 12 mm Durchmesser ist das nicht so aufgefallen. Aber schon die 8 mm sind bei Kälte erstmal nicht so hell geworden. Und die ganzen Energiesparlampen, da wissen wir es. Da hat's bei Kälte oft 10, 20 Minuten gebraucht, bis die mal langsam hell geworden sind. Die hat man dann am liebsten gar nicht mehr ausgeschaltet, weil man erstmal nichts gesehen hat beim Einschalten. Und die sind in Kälte auch nicht so wirklich warm geworden. Für Straßenbeleuchtung hat man deswegen teilweise andere Typen gebaut, die mit Kälte besser klarkamen. So eine Quecksilberdampfentladung muss sich halt erstmal aufbauen. Es gibt aber auch noch eine andere Metalldampfentladung, die recht beliebt war, besonders für die Straßenbeleuchtung, die Natriumdampflampe. Die hat durchaus Vorteile, sie braucht keinen Leuchtstoff. Die Natriumdampfentladung findet im sichtbaren Bereich statt. Das ist dieses orange Licht. Der Nachteil ist auch klar, es ist orange, es ist nur eine Spektrallinie. In diesem Licht sieht man keine Farben. Es ist ganz gut bei Nebel, es hat auch nachts Vorteile. Es zieht keine Insekten an, es blendet weniger, aber man sieht halt keine Farben. Und man kann mit dem Licht nicht arbeiten, das ist wirklich nur für draußen geeignet. Dafür ist der Vorteil, Natrium ist zwar auch nicht ungefährlich, wenn es mit Wasser in Berührung kommt, aber solche Mengen sind in so einer Lampe jetzt auch wieder nicht drin und es ist nicht giftig. Es unterliegt also nicht der Beschränkung, dass diese Lampen aus Umweltschutzgründen aussortiert werden müssen, mit einer Ausnahme. Wie bei der Quecksilberdampfentladung gab es ja Hochdruck- und Niederdrucklampen. Niederdrucklampen, das sind diese klassischen Röhrenbauformen, die etwas größer sind. Hochdrucklampen, das sind so kleine glühlampenförmige Gebilde. Die hat man halt gerne hergenommen, weil die Leuchten dann kleiner zu bauen waren und man das Ganze auch mit einem Reflektor mehr bündeln konnte. Dafür sind die noch langsamer gestartet, die haben dann teilweise Minuten gebraucht, um hell zu werden. Und in der Bauform mit Natriumdampf sind diese dann nicht quecksilberfrei, da hat man dann schon Quecksilber reingemischt, hat dann Natriumamalgam verwendet, weil die Lampe dann doch einfacher startet und weil das Licht dann nicht ganz so monochromatisch ist. Also man dann vielleicht wenigstens ein bisschen Farben sieht. Dafür ist die ganze Konstruktion dann halt wieder giftig. Deswegen dürfen die nach 2027 auch nicht mehr produziert werden. Bis dahin sind sie aber noch zugelassen. Die haben aber einen genauso großen Wirkungsgrad wie LEDs. Die muss man also aus Energiegründen nicht aussortieren. Theoretisch kann es die auch in 50 Jahren noch geben. Technisch war auch das nicht ganz einfach. Das Natrium war nämlich mit normalem Glas etwas zu aggressiv. Man musste spezielles Borsilikatglas entwickeln, damit man Natriumdampflampen überhaupt bauen konnte. Aber diese Technik wäre auch heute noch zeitgemäß. Und diese Lampen werden auch manchmal noch heute verbaut, beispielsweise an Fußgängerübergängen. Da hat das dann halt eine gewisse Warnwirkung, dieses orange Licht. Auch wenn man dann keine Farben sieht, sieht man, dass an der Stelle irgendwas Besonderes ist. Auch am Olympiastadion beim Mittleren Ring hat man es verwendet, als Straßenbeleuchtung. Und es gibt immer noch Stellen, wo man es findet und in Zukunft finden wird. Man muss also nicht alles durch LEDs ersetzen, aber natürlich sind die trotz allem einfacher in der Handhabung als Gasentladungslampen. Ein Beitrag von Wolf Dieter, Delta Lima 2, Mike Charlie Delta.
Love, shine a light in every corner of my heart. Let the love light carry, let the love light carry. Light up the magic in every little part. Let our love shine a light in every corner of our hearts. Let our love shine a light in every corner of our hearts.
Flugwettervorhersage. Einschätzung der Wellenausbreitung für die nächsten Tage.
Die Silvesterfeuerwerke sind durch. Das neue Jahr 2026 hat begonnen. Also gehen wir es an und begrüßen es auch funktechnisch. Für die DX-Jäger stehen nämlich spannende Wochen an, denn es haben sich eine ganze Reihe von wirklich seltenen Vögeln angesagt. So wird es Aktivitäten aus Gambia, dem Südsudan, aus Grönland und von den Solomoneninseln geben. Dazu aus Palau und den Lakshadweep Islands vor der indischen Südküste. Unser Spezialist Christian Reiber, Delta Lima 8, Mike, Delta Whisky vom HF-Referat des DARC erläutert uns nun wieder die Details des aktuellen Funkwetters.
Auch von dieser Stelle ein herzliches Prosit Neujahr. Regelmäßige Hörer dieser Rubrik wissen ja, dass wir hier noch eine andere Zeitrechnung verfolgen, die der Sonnenrotation und des 11-jährigen solaren Aktivitätszyklus. Und da ist 2026 das 7. Jahr des Zyklus 25 und außerdem das 2. Jahr nach dessen Maximum. Um etwa 50 Einheiten ist der solare Flux in der ersten Hälfte des vergangenen Jahres im Mittel zurückgegangen. Im zweiten Halbjahr stoppte dieser Trend dann und es ging sogar wieder ein klein wenig nach oben. Die Flare-Statistik zeigt, dass sich die Anzahl der starken Flares gegenüber 2024 fast gedrittelt hat. Dafür gab es doppelt so viele Magnetstürme, vor allem wegen der vielen koronalen Löcher. Erstmals seit 22 Jahren ereignete sich ein Magnetsturm der höchsten Kategorie G5. Das war am 12. November. Und sechsmal wagte sich die sichtbare Aurora so weit nach Süden vor, dass sie in ganz Deutschland beobachtet werden konnte, klarer Himmel vorausgesetzt. Das passt alles gut ins Bild der frühen Abschwungphase eines solaren Zyklus. Die Sonnenaktivität war trotzdem mehr als ausreichend, um außerhalb der ionosphärischen Sommerflaute alle Kurzwellenbänder öffnen zu lassen. Das 10-Meter-Band bereitete jede Menge Freude, auch wegen so mancher Aktivierung seltener DXCC-Entities. Und Conny hat es gerade ja schon erwähnt, auch für 2026 ist da einiges zu erwarten. Das wird an dieser Stelle auch immer mal wieder Thema sein, erstmal schon nächste Woche. Und auch bei den Ausbreitungsbedingungen dürfen wir frohe Erwartungen haben. Bis in den April wird uns das 10-Meter-Band weiter Freude bereiten und im September nach der Sommerpause auch wiederkehren. Dann allerdings wohl nicht mehr so zuverlässig, wie wir es im Moment noch genießen dürfen. Zwischen den Jahren trieben drei aktive Regionen die Sonnenaktivität nach oben, auf fast 200 Einheiten kurz vor dem Jahreswechsel. Jetzt ist der solare Flux wieder im Sinkflug und der wird sich nächste Woche voraussichtlich weiter fortsetzen. Der Flux wird dann zwischen 150 und 120 Einheiten liegen. Im Erdmagnetfeld war es in dieser Zeit meist recht ruhig, nur ein koronales Loch sorgte zwischenzeitlich für etwas Unruhe. An Silvester ereignete sich dann in der ungewohnt weit nördlich gelegenen Region 43-24 ein starkes M-Flare mit nachfolgendem Halo-CME. Das lässt für dieses Wochenende einigen Wirbel erwarten. Und noch mehr davon ist wahrscheinlich, denn die beiden derzeit aktivsten Regionen haben nun eine geoeffektive Position eingenommen. Die Muff liegt in der nächsten Woche an ungestörten Tagen über 30 MHz und öffnet damit das 10-Meter-Band. Nach Sonnenuntergang sinkt die Muff dann rasch unter 10 MHz ab, erholt sich aber häufig 2 bis 3 Stunden später, sodass 30 Meter nachts häufig noch für die Langstrecke funktioniert. An diesem Wochenende ist der Meteorschauer der Quadrantiten unterwegs. In der Nacht auf Sonntag ereignete sich das recht spitze Maximum. Er gehört zu den 4 stärksten Schauern des Jahres und ist zudem noch recht jung. Erst im frühen 19. Jahrhundert gab es die ersten Beobachtungen und Modellrechnungen legen nahe, dass er seine Bahn so verändert, dass sie in 150 bis 200 Jahren die Erdbahn nicht mehr kreuzen wird. Dann müssen die Meteorskater-Freunde diesen Termin aus dem Kalender streichen, aber bis dahin ist es ja noch ein wenig hin. Viel Spaß mit der ersten Woche des neuen Jahres und den guten Bedingungen auf der Kurzwelle, zumindest solange es im Erdmagnetfeld nicht stürmt. Good DX!
Das war's nun für heute. Wir sind leider schon wieder am Ende von Radio DARC angelangt. Die Sendung der vergangenen Stunde war ein Programmbeitrag des gemeinnützigen Deutschen Amateur-Radio-Clubs im Rahmen der Sendefolgen unserer Übernahmepartner. Redaktion und Musikauswahl hatte Rainer Englert, Delta Foxtrot 2, November Uniform. Wir hoffen, die Sendung hat Spaß gemacht. Wenn ja, sagen Sie es doch einfach weiter. Wenn Sie wollen, hören wir uns nächste Woche wieder. Gleiche Zeit, gleiche Frequenz. Radio DARC sendet seine Programmbeiträge europaweit in einer Hauptsendung immer sonntags ab 11 Uhr Lokalzeit auf seinen zwei Kurzwellen 9670 und 6070 kHz über die Sendepartner Encompass Media aus England und Channel 292 in Ingolstadt. Zusätzlich werden unsere Sendungen von mehreren Sendepartnern übernommen und auf UKW, DAB, per Webstream und als Podcast verbreitet. Nähere Infos hierzu auf der Radio DARC Webseite. Für Empfangsberichte erhalten Sie auf Wunsch gern eine QSL-Karte. Schreiben Sie uns einfach eine E-Mail an radio@darc.de. Nochmal: radio@darc.de. Auf Wiederhören. Moin, tschüss, servus und 73, gut DX. Bis zum nächsten Mal.